herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und willkommen zurück im Format Mein Lernsteckbrief. Und ich freue mich wahnsinnig, ich könnte mir nämlich keine tollere Gästin für den nächsten Lernsteckbrief vorstellen als Caroline Heinke. Caro ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Cultural Hire und Caro hat so ein ganz spezielles Verhältnis zum Thema Lernen. Was es damit auf sich hat, wird sie uns gleich berichten, aber erstmal genug der Vorrede. Herzlich willkommen, liebe Caro. Wie schön, dass du im Was lernst du Podcast zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ich freue mich auch, mein besonderes Verhältnis zum Lernen mit euch zu teilen. Ich freue mich total, jetzt die Zeit hier mit dir zu verbringen und ein bisschen was von meiner Lerngeschichte, meinem ambivalenten Lernverhältnis vielleicht auch von mir zu geben.
Jetzt haben wir ja tatsächlich den Cliffhanger schon sozusagen mit drin, aber den Knoten im Taschentuch, den machen wir jetzt trotzdem kurz noch. Und du berichtest ganz kurz, wer du bist, was du machst und was dich antreibst. Und dann kommt der Cliffhanger.
Okay, so machen wir das. Genau, also ich bin Caro oder Caroline Heinke. Ich musste gerade schmunzeln, als du meintest, ach, bist du auch Geschäftsführerin? Und das ist etwas, damit tue ich mich echt schwer mit Label und Titel. Ich sage mal, ich bin einfach nur Caro. Und einfach im guten Sinne und ich versuche, die Arbeitswelt zu verschönern und zu verbessern, weil ich möchte, dass wir uns auf den Montag genauso freuen wie auf den Freitag. Und ich finde, dass wir einfach zu viel Zeit bei der Arbeit verbringen dafür, dass wir da unglücklich sind. Und das ist das, was ich im Endeffekt auch mit Culture Hire tue. Ich unterstütze Unternehmen dabei, positive Unternehmenskulturen und Arbeitsplatzkulturen zu entwickeln. Und das können wirklich unterschiedlichste Projekte sein. Startet häufig mit Workshops und geht dann über von Betreuung. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage bekommen, um selbst ein Zeitmanagement-Training zu etablieren. Also was kann ich sozusagen als Einzelperson tun, um einfach auch mich wohler bei der Arbeit zu fühlen, weil ich mich vielleicht besser strukturierter bin und ein besseres Energiemanagement habe. Kann aber auch sein, wir sind super schnell gewachsen mit einem Scale-up und wir haben zwar irgendwann mal Werte etabliert, aber eigentlich machen wir das gar nicht mehr, weil wir auf einmal nicht mehr 25, sondern 250 Menschen sind und jetzt 2500 und da müssen wir nochmal ran. Und wie können wir dementsprechend passende Menschen fürs Unternehmen für uns gewinnen, aber auch, dass sie bleiben, um dann nachher nachhaltig zu wachsen. Und das bedeutet auch, dass ich mich fragen sollte, wie sieht meine Unternehmenskultur aus, wie sieht die Arbeitsplatzkultur aus, wann kommen die Menschen wirklich gerne zu uns und welche Bedürfnisse befriedigen wir im Arbeitskontext?
Du, das klingt nach einer ganz schönen Bandbreite, die du da abdeckst und ganz unterschiedlichen Facetten, die ja am Ende des Tages auf dieses Thema Kultur einzahlen. Das klingt tatsächlich aber auch nach einem Arbeitsfeld, das sehr lernintensiv ist, also im Sinne von lernintensiv, dass du ganz viele Impulse von deinen Kundinnen und Kunden mitnimmst, aber mit Sicherheit auch lernintensiv im Sinne, dass du da einfach auch viel in die Recherche, auch nochmal ins Konzepten gehst. Und damit haben wir ja den Dreh hin zum Lernen gefunden und den Cliffhanger können wir es auflösen. Du hast nämlich im Vorgespräch erzählt, du hast da so einen Aha-Moment gehabt, der eigentlich dein Lernverständnis nachhaltig geprägt hat. Erzähl mal, was es damit so auf sich hat.
Ja, ganz spannend. Als du gesagt hast, Mensch, Caro, hast du Lust zu kommen, habe ich mich nochmal an Psychologiestudium zurückerinnert. Und ich hatte eine Phase allgemeine Psychologie 1. Da musste ich mich auf eine Prüfung vorbereiten, in der es darum ging, wie man richtig lernt. Bandura, Konstruktivismus, Konditionierung und Co. Und ich bin ehrlich, wie ich so früher so schön Bulimie-Lerner. Also ich war jemand, der gerne kurz vor knapp. Ich brauche den Eustress, den positiven Stress, der mich motiviert. Und habe im Endeffekt gelernt, wie man richtig lernt und habe es wirklich falsch gemacht. Also ich habe sozusagen nach den perfekten Methoden, die ich da gelernt habe, es ist alles andere gemacht, als ich es machen sollte. Und habe für mich halt wirklich dann festgestellt, naja, nur weil ich jetzt weiß, wie es auf dem Papier richtig geht, bedeutet es nicht, dass es für mich das perfekte Muster ist und wir einfach super unterschiedlich sind und ich bedürfnisorientierte Strukturen für mich finden muss, also wirklich, wie heißt das schön, personalisierte Lernstrategien zu entwickeln und nur weil es auf dem Papier erstmal so perfekt sein sollte, ist es vielleicht für mich nicht. Und klar kann ich jetzt rückwirkend sagen, vielleicht habe ich auch ein bisschen spät angefangen und musste deswegen so anfangen. Nichtsdestotrotz fand ich diesen Moment so lustig zu sagen, okay, ich erzähle jetzt in der Prüfung und ich habe die damals gleich auch gar nicht schlecht geschrieben, wie man es richtig macht, aber habe es völlig falsch gemacht. Also so ein bisschen, ich backe dir den Erdbeerkuchen und hier ist das perfekte Rezept und der soll genauso aussehen und der sieht am Ende genauso aus, aber ein Innen ist ja ganz anders. Also die Facette passt, aber das Innen besteht eigentlich vielleicht gar nicht aus Kuchen.
Spannend. Hat der Erdbeerkuchen aber trotzdem geschmeckt, wenn du sagst, die war eigentlich gar nicht so schlecht, die Prüfung.
Optisch sah es auf jeden Fall gut aus. Und das ist das, was ich für mich auch ganz toll habe, warum ich manchmal sage, ambivalentes Lernen. Ist der Weg dahin entscheidend oder ist es das Ziel? Und etwas, was ich in der Schule häufig gelernt habe, ist, dass in Mathe hatte man immer so den Rechenweg, dafür hast du Punkte bekommen, aber wenn das Endergebnis nicht gepasst hat, dann hast du trotzdem die Punkte bekommen. Aber in anderen Fächern war das so, hatte nicht die richtige Zahl, damit war die ganze Aufgabe hinfällig. Und ich habe früher mal gesagt, naja, nur weil jemand jetzt eine 1,0 im Zeugnis hat, die Person dafür aber vielleicht 6 Monate gelernt hat, ist doch jemand mit 2,0, jemand, der 6 Tage gelernt hat, vielleicht gar nicht so viel weniger kompetent, sondern aus meiner persönlichen Meinung eher die kompetentere Person. Und das liegt natürlich so ein bisschen auch aufgabengesteuert und wie, wann muss ich etwas lernen. In meinem Job ist es so, ich muss relativ zügig agieren und ich muss zügig auch mir Wissen beibringen können und mich reinarbeiten können, weshalb dieser Approach nicht so verkehrt ist. Und zu sagen, Mensch, ich brauche vielleicht dann einfach nur 2 Monate für eine 1,0 und mit 6 Tagen schaffe ich eine 2,0. Und dann zu sagen, was ist denn eigentlich wichtig nachher beim Endergebnis, wie muss es aussehen?
Mhm. Du hast da, finde ich, gerade einen ganz spannenden Twist auch angesprochen, nämlich das Lernen, das wir aus der Schule und aus dem Studium kennen, hat ja im Normalfall eigentlich mit dem, was wir heute machen, relativ wenig zu tun. Was aber, und das habe ich gerade auch so unterschwellig rausgehört, was ja aber trotz allem irgendwie immer noch in uns drin steckt, sind diese Glaubenssätze, die wir mit dem Lernen verbinden. Also sowas wie, das muss irgendwie schnell gehen, da muss eine gute Note dabei sein, da darf, wie eben jetzt in einem Fach, das nicht Mathe war, da dürfen keine Fehler drin sein. Vielleicht auch sowas wie, es muss sich irgendwie anstrengend anfühlen. Ich muss froh sein, wenn ich fertig bin damit. Können wir vielleicht da einfach auch mal nochmal da einen Schritt zurücktreten und uns, bevor wir dann in dieses, wie lernst du eigentlich heute und wie hast du gelernt, dass es für dich gut funktioniert, da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und mal so ein bisschen in diese Glaubenssätze reinschauen, die du vielleicht auch mit dem Lernen hattest und vielleicht auch aufgelöst hast.
Total gerne. Und du hast gerade was ganz Richtiges gesagt, es muss harte Arbeit sein. Und ich sehe das häufiger in der Elterngeneration, auch wenn ich mir meine Eltern anschaue und auch meine Großeltern, ist immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist ja so ein Glaubenssatz. Und ich habe immer gesagt, meine Arbeit ist mein Spielplatz. Also meine Arbeit ist mein Erwachsenen-Spielplatz, auf dem ich sein kann. Und ich habe Kollegen gehabt, die mich angeguckt haben, meinten, naja, Caro, also deine Arbeit ist kein Spielplatz, das ist hier, du musst hier jetzt tun. Und dann meine ich, naja, aber ich bin ja nicht schlechter, nur weil ich Freude daran habe. Mhm. Und ich musste mich da lange Zeit echt durchsetzen, dass ich sage, warum darf ich denn keinen Spaß bei der Arbeit haben? Und das heißt ja nicht, dass ich schlechter bin. Und habe da wirklich auch mit mir so ein bisschen selber gestruggelt, weil ich dachte, okay, bin ich jetzt verkehrt, dass ich möchte, dass die Zeit, die ich dafür bringe, mir Spaß macht? Und ich erinnere mich an meine allerersten Jobs zurück. Also ich habe gebabysittet und dann habe ich, habe ich Reitunterricht gegeben. Und ich weiß nachher, wenn ich immer am Ende ging es dann ums Bezahlen. Und ich weiß, wie ich meinen Babysitter-Eltern immer gesagt habe, nee, ich hatte ganz viel Spaß. Ich habe mit den Kindern, ihr braucht mir nicht zahlen. Ich habe ja selber gerne Feuerwehr gespielt. Und guckten mich immer an. Und ich dachte, naja, wenn ich jetzt Spaß habe, habe ich ja gelernt, darf ich kein Geld dafür nehmen. Und das zu verstehen ist nur, weil ich Freude habe und ich die aus deren Perspektive die beste Babysitterin war, weil ich Hüpfburgen und Co. gebaut habe und ich mich vielleicht nicht wie auf dem Papier verhalten habe, war das für die Kinder immer Highlight, wenn ich gekommen bin. Das dann auch zu wertschätzen und sagen, klar, aber du darfst trotzdem den Wert, den du geschafft hast, höher, den schätzen wir und du entsprichst vielleicht nicht dem Standardideal, dass du dich hinsetzt und sagst, so jetzt aber Hausaufgaben und strikt, sondern vielleicht einfach anders unterwegs zu sein, ist okay. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns wirklich lernen dürfen noch, ist, dass Arbeit Spaß bringen darf und dass deine Arbeitsqualität nicht schlechter wird, nur weil sie dir Spaß bringt. Und dass Arbeit nicht nur gute Arbeit ist, wenn sie hart ist und wenn du keine Lust drauf hast. Und das ist etwas, was ich nicht mehr so häufig, ich würde sagen, in der jüngeren Generation hat sich das verschoben, aber sonst bin ich ein bisschen nach oben schaue vom Alter her, das schon noch wahrnehme und das so schade ist, weil ich kann dir ganz klar sagen, da, wo es mir Spaß macht, bringe ich verdammt gute Leistung. Da, wo es mir keinen Spaß macht, dann bringe ich vielleicht dann gute Leistung, weil dann ist es echt harte Arbeit und dann weiß ich auch nicht, wie häufig ich das machen musste. Und verstehe mich nicht falsch, auch in meinem Job gibt es Dinge, die mir jetzt keine Freude bereiten, aber ich weiß, warum ich sie tue und dann mache ich es auch. Da frage ich mich aber jetzt gerade, habe ich den Luxus zu sagen, vielleicht kann ich das auch abgeben, weil es gibt jemand anders, dem diese Aufgabe total viel Spaß macht, der sagt, Caro, ich soll mich von der Gruppe stellen und Keynote halten. Nee, möchte ich nicht, gar nicht. Ich mache lieber die Buchhaltung oder etwas anderes. Und ich, das ist etwas, was wir uns noch bewusster machen dürfen, ist, nur weil mir was Freude bereitet, darf ich dafür auch honoriert werden und darf ich auch die Wertschätzung erhalten in Form von monetär, Compensation, wie auch immer.
Mhm. Und das kann man ja, finde ich, total gut auch aufs Lernen übertragen. Also zum einen, glaube ich, ist es auch in dem Job, den du hast, das ist Lernen und Arbeit etwas, was eng verwoben ist. Aber ich nehme daraus mit, dass dir die Freude auch am Lernen etwas ist, das ganz wichtig ist. Und dass du diesen Glaubenssatz, es muss anstrengend sein etc. und hart sein, dass du den für dich, so nehme ich es zumindest wahr, sehr gut auflösen konntest. Und jetzt lass uns mal in dein persönliches Lernen reinspringen. Wie muss denn für dich dann Lernen aussehen, dass du sagst, das ist jetzt eine Erfahrung, an der habe ich Freude und die bringt mir Energie? Was sind denn da zum Beispiel Lernmedien und Formate, die für dich dann eigentlich die sind, die du sagst, ja, oder habe ich richtig Lust, mich da so ja damit zu beschäftigen und mich mit denen in ein Thema reinzubohren?
Also ich bin zu jemandem, ich glaube, der eine oder andere, der mir auf LinkedIn folgt, merkt, dass ich gerne Studien verwende. Man wird jetzt denken, die liebt es, Studien zu wälzen. Das stimmt überhaupt nicht. Mir macht das gar nicht so viel Spaß. Was mir aber die Freude bereitet, ist zu sagen, das, was die in Studien schreiben, das erlebe ich auch in der Praxis. Damit ich aber das überhaupt wahrnehmen kann, muss ich halt wissen, was in den Studien steht. Und meine Belohnung ist, mich durch die Studien zu wälzen, zu sagen, die bestätigen das jetzt gerade. Und ich mag es zu lernen, wenn ich im Austausch mit, also anhand von Verhaltensmustern, Interaktion, das ist etwas, was mir total viel Freude bereitet, und danach in die Reflexion zu gehen. Also was ich ganz viel mache, ist zu reflektieren, was ist eigentlich passiert und mir auch nochmal sozusagen auf meine Metaebene zu wechseln, mir Dinge von außen anzuschauen, was nicht immer unbedingt einfach ist, wenn du Teil eines Konstruktes bist oder eines Systems, aber zu schauen, okay, gut, ja, stimmt, und wo habe ich die Erfahrung gemacht? Also wenn ich zum Beispiel Studien lese, lese ich und ich denke, fällt mir da jetzt ein Beispiel zu einem aus der Praxis? Habe ich das schon mal erlebt? Kann ich das übertragen? Und damit meine ich nicht, dass ich nur sage, jetzt schaue ich mir Arbeitsverhältnisse an, sondern alles im Leben finde ich irgendwie wieder. Und im Endeffekt sage ich immer, das Einzige, was wir den ganzen Tag machen, ist Beziehungen miteinander zu führen in unterschiedlichen Formaten. Und etwas, was ich total gerne mache, ist, dass ich Unternehmen gerne auch mit Familienstrukturen vergleiche. Also klassisch Patchwork-Familien oder der Stiefbruder oder die Stiefschwester, die dazugekommen ist, oder ein Elternteil, was rausgegangen ist. Und die Mechanismen findest du immer wieder in die Dynamiken. Und da die Vergleiche zu stehen. Und ich versuche, mir Dinge einfach zu machen. Ich bin zwar Psychologin und ich liebe es auch, mit Modellen zu vergleichen und zu arbeiten, aber ich möchte immer einfache Beispiele haben. Ich möchte, dass ich jemanden, der nicht das fachliche Know-how hat, ist an einer Situation, an einem Beispiel, also Learning by Example, die das erklären kann, weil ich sage, das kennst du auch. Also deswegen habe ich eben so ein ganz blödes Kuchenbeispiel gemacht. Wir kennen es alle, dass eine Torte von außen ganz schön aussieht, aber wenn wir reinbeißen, die so semi-lecker ist. Aber also erstmal sieht die toll aus und das können wir verstehen. Und das ist etwas, was mir ganz toll hilft, ist es, Dinge greifbar, nahbar zu machen und es nicht zu sehr zu externalisieren und nach außen zu nehmen. Und auf der anderen Seite externalisiere ich aber, weil ich auf die Metaebene gehe, um mir von außen das anzuschauen. Also für mich selber mache ich etwas, dass ich von oben auf Dinge raufschaue und reflektiere und mir die Interaktion anschaue, aber auch meine eigenes Verhalten analysiere und dann versuche runterzubrechen. Also bei mir besteht das aus verschiedenen Steps. Und das Runterbrechen ist für mich so ein bisschen wie der Spickerschreiben, kennt man aus der Schule auch noch, dass du sagst, du hast ganz, ganz, ganz viel Wissen, aber was sind denn jetzt die wesentlichen Kernmerkmale? Und das Maximale, was man, glaube ich, am Spicker in der Schule mitnehmen konnte, war so ein DIN A4 Löschblatt mit einem Bleistift, wo keiner drauf, wer immer Spicker geschrieben hat, also man hört, ich habe den einen oder anderen Spicker geschrieben, den man dann nutzen kann. Und das Spickerschreiben war für mich, aber den habe ich angefangen mit 3 Löschblättern, habe immer weiter runtergebrochen, was sind die wesentlichen Infos, und ich wusste alles, was da draufsteht, ich brauche den Spicker gar nicht, ich habe die nie mitgenommen, weil ich immer Angst hatte, erwischt zu werden. Aber dieses Runterschreiben und Runterbrechen der wesentlichen Aussagen, das ist etwas, das kann ich mir dann auch wieder merken. Weil wenn ich mir jetzt den ganzen Prozess, und klar, wenn ich mich da länger mit auseinandergesetzt habe, aber wir haben ja eben schon gesagt, dass ich manchmal zügig Infos brauche, also versuche ich auch dann zügig auf diese Punkte zu kommen. Und da wirst du natürlich so besser, so häufiger du das machst.
Da hat, finde ich, gerade ganz viel drin gesteckt. Ich muss das mal so ein bisschen versuchen aufzudröseln.
Gerne.
Also zum einen habe ich mitgenommen, dass du, so nehme ich das wahr, sehr durch Beobachtung, Reflexion und dann einordnen lernst. Mhm. So, das war jetzt, was für mich ganz zentral hängen geblieben ist, dass dafür auch diese Studien eigentlich eine große Rolle spielen. Dass du dann aber wiederum für dieses Einordnen und das große Ganze wieder draus machen, brauchst aber auch nochmal dieses eigentlich, ich würde es mal ganz blöd sagen, aus der eigenen Haut sozusagen rausspringen und einmal von oben nochmal auf sich drauf gucken oder auf die Situation zu gucken. Und diese Vogelperspektive einzunehmen und dann hilft es dir sozusagen die Verbindungslinien auch zu sehen, richtig?
Oder die Interaktion.
Also eigentlich spielst du, finde ich, Puzzle.
Ja.
Das ist so ein bisschen, so ein bisschen mit, du hast ganz unterschiedliche Teile und du setzt die dir so nach und nach zusammen.
Und das Puzzle wird nachher zu Memory. Ich versuche Pärchen zu finden.
Oh, cool.
Indem ich nämlich sage, ich habe ein Puzzle und frage, kann ich dieses Puzzlestück mit etwas anderem verwechseln? Also sage ich Familienstruktur oder die Erdbeerkuchen, wie baue ich ein Rezept? Damit ich dann sagen kann, wenn du das Puzzlestück nicht verstehst, aber wie wäre es mit dem? Das gleiche Effekt, aber anders.
Mhm. Das finde ich total gut. Also die Analogie dann aus einem anderen Bereich, um dann tatsächlich eigentlich aus diesem Puzzlestück dann wiederum im Zweifelsfall auch anders Sinn machen zu können. Oder so ein bisschen, wenn man in diesem Bild des Puzzles bleibt, eigentlich dadurch auf einer anderen Stelle dieses Läppchen zum sozusagen Anpuzzeln zu finden. Okay, das war jetzt sehr bildlich was. Aber ich glaube, es wurde sehr klar, worauf wir an der Stelle raus wollen.
Das, was du sagst, bildhafte Sprache, ist etwas, was ich ganz viel nutze. Ich arbeite ganz viel mit Metaphern und wer mich kennt, weiß, ich liebe Sprichworte. Ich liebe es vor allem, Sprichworte zu neuen zu machen, sie zu verbinden. Aber das hilft mir auch, weil ich sag mal, alles, was wir jetzt wahrnehmen, ist schon mal passiert. Nur wir nehmen es nochmal anders wahr und packen unsere Perspektive dazu. Und Sprichwörter haben ihre Daseinsberechtigung genauso wie Metapher und bildhafte Sprache. Und die kann ich mir auch nutzen, weil darüber können wir schon wieder eine Verbindung schaffen. Aber Obacht, wenn ich mit Menschen arbeite, die das nicht deren Muttersprache ist, musst du wieder ganz anders kommunizieren. Das, finde ich, merkst du, so internationaler du wirst, muss ich auf jeden Fall in meiner Arbeit, ich baue jetzt gerade dasselbe Training in einer anderen Sprache, merke ganz klar, okay, diese Sprachveränderung bedeutet auch, dass ich andere Dinge mitnehmen muss, damit das überhaupt verständlich wird. Das macht für mich vielleicht total Sinn, aber für mein Gegenüber nicht. Es gibt doch mal diese lustigen Karten, so I think a spider und genau so ein bisschen ist dann dieser Effekt da.
Mhm. Ja, du brauchst andere Bilder, oder? Und andere Geschichten.
Ja.
Aber also dein Lernpuzzle und die Memory-Paare dazu, das klingt für mich, als würdest du dich mit unglaublich viel Material beschäftigen. Also als würdest du tatsächlich Wissen aufsaugen wie ein Schwamm. Und daraus schließen sich für mich zwei Fragen an. Zum einen, wie kriegst du diese Puzzlestückstruktur hin? Also hast du irgendein cooles System, wie du dir das Wissen sozusagen weglegst, in deine Schubladen packst, wiederfindest? Wie gehst du da vor? Und zum anderen, gibt es irgendetwas, was für dich sozusagen zum Einstieg in ein Thema immer funktioniert?
Ja, also ich bin jetzt richtig langweilig. Also wenn wir mit der zweiten Frage anfangen, früher war es, ich habe halt Google Scholar geöffnet oder ResearchGate und habe mir Studien rausgesucht. Heute öffne ich ChatGPT und die Consensus-App, sage das und das Thema, such mir mal die aktuellsten Studien raus, dann sage ich, such mir die westlichen Studien. Also auch da gucke ich dann immer, wo kommen sie her und ist das hier sozusagen zu übertragen? Also auch kulturelles Thema, ne? Also funktioniert das hier so und sind die Daten wirklich relevant? Da fange ich dann erst an, Infos zu sammeln. Ich gehöre noch zu Menschen, die ihre alten Unibücher wälzen, mag ich auch total gern. Und wie sortiere ich das? Das ist ganz lustig. Da bin ich nicht perfekt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin manchmal super analog unterwegs und manchmal super digital. Also ich habe hinter mir in diesem Schrank, jetzt habe ich so einzelne, wie nennt man diese Ordner, wo man Sachen reinstecken kann. Ihr könnt den Schrank nicht sehen, hinter mir ist ein Schrank übrigens. Conny kann ihn sehen. und da habe ich wirklich für die einzelnen Themen abgeordnet, jegliche Übung, alles, was ich irgendwie mal ausgedruckt habe oder Handouts und Co. habe ich da drin. Das habe ich aber genauso digital und habe meine Ordner, ist irgendwie nach Kunden, aber auch dann wieder nach Themen bezogen und sammle da alles. Also ich sammle wirklich ganz, ganz viel, weil ich, für mich ist immer wichtig, ich muss nicht wissen, was drin steht, ich muss nur wissen, wo ich es finde. Und das ist etwas, was ich beim Studium gelernt habe. Ich muss nicht immer alles sofort wissen, aber entscheidend zu wissen, wie finde ich diese Information. Und bei mir ist es so, ich speichere dann etwas mit Stichworten und sage, da hast du mal was gelesen. Und dann weiß ich, dass ich es relativ zügig wiederfinde, weil ich dann diese Ordnerstruktur habe. Und diese Ordnerstruktur ist gefühlt auch in meinem Kopf so ein bisschen verbunden, weil ich dir genau sagen kann, wo welcher Ordner steht, in welcher Reihenfolge. Und das weiß ich dann in meinem Kopf und sage, okay, ich glaube, da müsst du so und so und so klicken. Und genauso ist es mit diesen Ordnern, die hinter mir in diesem Schrank stehen, den ihr immer noch nicht sehen könnt. Da weiß ich auch, wo würde ich denn ungefähr was abgelegt haben, weil da habe ich für mich ein System aufgebaut. Und das funktioniert für mich. Und das habe ich zum Beispiel für mich gemerkt, weil ich gelernt habe, wenn ich in der Schule Vokabeln gelernt habe, konnte ich dir genau sagen, wo das Wort steht, aber nicht, was die Übersetzung war. Aber ich wusste, okay, das ist jetzt, wenn ich eine Liste habe, an fünfter Stelle davor steht das Wort und das Wort. Übersetzt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und das habe ich ganz früh für mich gelernt, dass ich mir ganz gut merken kann, wo etwas steht, aber dir nicht zu 100% sagen, was da drin steht, aber dadurch, dass ich dann ja Zugriff drauf habe. Und was ich ganz häufig mache, ist, wenn mich jemand fragt, Mensch, Carol, kennst du etwas dazu oder was sagst du dazu, dann habe ich zwar meine persönlichen Erfahrungen, aber sage ich, pass auf, gib mir mal 5 Minuten, ich suche noch mal ein paar Sachen raus. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Wir denken immer, dass wir sofort alles beantworten müssen. Aber wer sagt denn, dass wir das tun können? Und bei mir ist es so, dass ich lieber sage, gib mir 2 Minuten, gib dir dann eine, ich will nicht sagen falsche, richtige, aber meine fundierte Antwort, weil ich nochmal alles für mich zusammen habe, als dass ich etwas sage, wo ich sage, das ist jetzt ein Bauchgefühl, das mache ich dann auch manchmal, aber ich sage auch ganz klar, aber ich kann dir jetzt nicht zu 100% sagen, wenn du mir nochmal 10 Minuten gibst, dann bekommst du die Info. Und das ist etwas, was ich jedem im Arbeitskontext wirklich auch raten kann, ist, nimm dir lieber 5 Minuten mehr, oder sag, ich melde mich am nächsten Tag, als dass du dich dazu leiten lässt, weil du das Gefühl hast, dass du Druck hast, sofort eine Antwort geben zu müssen.
Weißt du, was ich gerade unglaublich spannend fand? Für mich hat die Art und Weise, wie du gerade erklärt hast, wie du für dich Dinge ablegst, das war für mich tatsächlich augenöffnend mit Bezug auf diese, glaube ich, sehr prägende Stärke der Metaebene, die du hast. Weil dieses eigentlich Ablagesystem, das ist, finde ich, eigentlich, das ist die Manifestation dieser Metaebene. Also von daher fand ich das wahnsinnig spannend und würde deswegen unglaublich gerne nochmal unterstreichen, was für eine große Verbindung auch zwischen den persönlichen Stärken und eigentlich der Art des Lernens dann eigentlich besteht. Also das war wahnsinnig spannend. Was mich auch interessieren würde, ist, jetzt arbeitest du ja viel auf Projekten und hast ja schon auch die Möglichkeit, dir deinen Kalender so ein bisschen sozusagen so zu bauen, wie er für dich und auch zu deinem Energiemanagement passt. Nichtsdestotrotz hast du ganz sicher eine lange Liste an To-Dos und Themen und Lernen und einfach auch neue Puzzlestücke hinzufügen, ist mit Sicherheit auch nur eine Facette sozusagen dieser To-Do- oder To-Can-Liste, hast du es das letzte Mal so schön genannt gehabt. Wie bastelst du dir denn Zeit zum Lernen in deinen Tag?
Das ist ganz spannend, du hast ja eingangs gesagt, du lernst wahrscheinlich relativ viel. Und für mich ist meine Arbeit die ganze Zeit Lernen. Und wenn ich ein Projekt habe und Sachen annehme, dann weiß ich zwar, dass ich Wissen dazu habe, aber ich bin immer kein Fan davon, immer das Gleiche zu machen, weil das sich ja auch verändert und neue Sachen dazukommen. Und ich liebe es, up-to-date zu sein. Und ich habe selber so eine Erfahrung gehabt von einer Uni-Professorin, die Marketing-Psychologie-Vorlesung genauso gemacht haben, 30 Jahre lang und damals nicht mal die Snickers-Werbung kannte. Ist ein Snickers, wirst du zu Diva. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein. Wenn ich als Experte unterwegs bin, habe ich persönlich für mich den hohen Anspruch, dass ich auch up-to-date bin. Das heißt jetzt nicht, ich kann auch mal sagen, ich kenne jetzt nicht jede und die neueste Studie, aber versuche mich da reinzuarbeiten. Und da, was ich zum einen mache, ist, dass ich in meinem E-Mail-Fassbach habe ich über Google kannst du dir ja Schlagworte abspeichern und ich kriege einmal die Woche alles, was zu den Schlagworten gerade publiziert wurde, was rausgekommen ist und die gehe ich durch. Da gehe ich einmal durch und schaue mir das an und das verspannt das Licht dann zur Seite und dann habe ich für mich meine Zeiten in meinem Kalender, wo ich sage, das mache ich. Es kann aber sein, dass ich diese Zeit dann in meinem Kalender habe und ich fühle es überhaupt gar nicht, jetzt mehr Artikel durchzulesen, dann verschiebe ich das auch. Und die Zeiten baue ich mir schon ein, also da zu sagen, ich versuche mein Leben leichter zu machen, indem mir sozusagen die Infos zu mir kommen und ich nicht auch aktiv rausgeben muss, was ist gerade gekommen. Das zweite ist, ich meine, wir kennen uns von LinkedIn und ich höre immer wieder, Mensch, LinkedIn, ach, da ist ja so viel, ich sage jetzt mal Bockmist unterwegs, sag ich ganz klar, naja, dann hast du dein Newsfeed nicht unter Kontrolle. Dein LinkedIn ist nur so gut, wie du es auch machst. Und ich räume rigoros auf. Das heißt, wenn ich feststelle, dass jemand Content postet, der mir jetzt für mich nicht mehr taugt und für mich nicht funktioniert, dann schmeiße ich den jetzt auch erstmal aus meinem Newsfeed raus und räume da klar auf, weil ich möchte mich da durchgehen, möchte ich auch Dinge mitnehmen und möchte für mich Sachen lernen. Und das mache ich und da nehme ich auch ganz viel mit und klicke ich weiter und lerne da viel. Und ich glaube, was wir beide auch gemein haben, ist Podcast. Also ich höre total gerne Podcasts und immer, wenn ich mit Conny spreche, sage ich, hör doch mal den Podcast und das liebe ich, weil ich das ganz schön finde. Und das ist so eine Mischung. Also ich würde sagen, ich bin sehr digital unterwegs und halt, wenn ich Konzepte ausarbeite, ist das Erste, was ich mache, ich frage, was sind die neuesten Studien dazu und dadurch lerne und speichere ich ab. Ja. Und jetzt habe ich ja eine Frage nicht beantwortet, wie mache ich das in meinem Kalender, Entschuldigung, um diese Frage zu beantworten, ich baue mir schon morgens meine Puffer ein, also ich versuche immer so eine gewisse Lesezeit zu haben, wäre jetzt aber gelogen, das mache ich jeden Tag, weil manchmal fühle ich es nicht, manchmal passt es nicht, dann habe ich nicht die Ruhe. Und für mich ist aber etwas, was ich total gerne mache und das kennt man vielleicht, dass wenn man der Tag so voll ist, dass man dann abends ins Bett geht und nicht zur Ruhe kommt, weil man dann erst zum Verarbeiten kommt. Und es ist ja so, dass wir den ganzen Tag immer Informationen gesendet bekommen. Das heißt, ich bin dauerhaft auf Empfang. Und was ich für mich mache, ist, dass bevor ich schlafen gehe, dass ich mich hinsetze. Und ich hab eine Ecke auf meinem Sofa, da setze ich mich hin und da gebe ich mal 10 Minuten, um zu verarbeiten und gehe meine Gedanken durch, Sachen, die irgendwie gemacht sind. Und das hilft mir. Das mache ich sogar auch schon im Büro. Und da kommt wieder meine To-Can-Liste. Also alles, was ich im Kopf habe, das schreibe ich auf. Das habe ich analog. Ich habe einmal ein Notizbuch und auch auf dem Handy, wenn ich mein Buch nicht zur Hand habe und schreibe das runter. Und dann kann ich am nächsten Tag das sortieren. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich muss meinen Kopf immer einmal leer bekommen. Alles, was ich den Tag empfangen habe, dass ich dann am nächsten Tag, dann kann ich wieder rangehen. Aber sonst komme ich gar nicht runter und ich muss mir diese Verarbeitungszeit geben. Und wenn ich Workshops mache, so 2-Tages-Workshops, das Erste, was ich auf der Rückreise mache, ist, ich sitze mindestens 1 Stunde in vollkommener Stille im Zug, im Auto oder Co., da läuft kein Radio, da läuft gar nichts und höre einfach meinem Kopf zu, weil Stille ist es dann ganz nicht, sondern meinem Kopf ist ganz viel los und das ist auch lustig, weil am Anfang habe ich das ganz unbewusst gemerkt und es ist mir aufgefallen, es ist auch verrückt, du bist gerade diese 3 Stunden in völliger Stille, du hast niemanden angerufen, du hast kein Radio angemacht und eigentlich war es ja gar nicht so. Und mir bewusst geworden, dass ich diese Zeit auch ganz doll brauche. Und jetzt mache ich das bewusst. Aber dein Körper sagt ja auch häufig, was du brauchst. Und sich da manchmal zu fragen, was habe ich vielleicht für Verhaltensmuster, die ich einfach so mache. Und wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, komme ich häufiger. Warum mache ich das? Welches Bedürfnis versuche ich da zu befriedigen? Und sich diese Zeiten dann auch zu schaffen und das dann auch bewusst für sich zu nutzen und das nicht nur so nebenbei zu machen. Und das dann auch zu schätzen.
Auch da war es wieder wahnsinnig viel drin. Ich neige dazu, das immer dann nochmal so ein bisschen aufzudröseln. Was mir hilft, dann nochmal für mich eine gedankliche Struktur dahinter zu packen. Du hast auf der einen Seite gesagt, wenn du in der Konzeptarbeit bist, dann ist eigentlich Lernen gleich Arbeiten. Also dann verschwimmt das tatsächlich, es sei denn, du musst explizit sozusagen was recherchieren. Aber auch dann ist es eigentlich deine Arbeitszeit und in auch diese Konzeptionszeit mit eingeplant. Dann hast du darüber gesprochen, das fand ich einen super guten Tipp, auf der einen Seite zu sagen, ich lasse die News zu mir kommen. Das heißt, ich stelle mir unterschiedliche Google News Alerts zusammen zu den Themen, die mich interessieren und dann gehe ich die einfach in einem bestimmten Zeitblock, gehe ich die durch. Und wenn das halt irgendwie ein Tag ist, wo ich schlechte Laune habe oder sonst irgendwas ist, dann geht's auch zum anderen Termin, aber dann du hast eigentlich so eine Routine, zu der du dich mit den News zu einem bestimmten, zu deinen Themen sozusagen beschäftigst. Und dann fand ich es total spannend, dass du gesagt hast, du hast sozusagen eine Feed-Hygiene bei LinkedIn. Also das heißt, dass es für dich ein Lernmedium ist, dass du das aber aktiv managst und sagst, ich habe nur sozusagen die Leute auch bewusst im Feed und das ist ja kein Problem. Du kannst denen ja sozusagen, du kannst sie als Kontakt behalten, du musst ihnen ja aber nicht folgen. Und andere Leute kannst du ja bewusst anschalten, sodass du wirklich auch deren Beiträge dann wirklich auch entsprechend ausgespielt bekommst. Also das heißt, das fand ich nochmal wirklich einen guten Tipp zu sagen, ich kann LinkedIn super als Lernmedium nutzen, abseits von LinkedIn Learning etc., wenn ich diesen Feed wirklich auch bewusst steuere und dann halt tatsächlich so das Lernpuzzle per se von Studien über Podcasts, über Artikel, über Gespräche, es ist ja ein großes Sammelsurium. Und dann war noch ein Punkt drin, den ich jetzt sonst tatsächlich als explizite Frage gestellt hätte, der für mich aber tatsächlich bei dir in der Antwort fast mit drin gesteckt hat, weil ich wollte dich eigentlich fragen, gibt es ein Ritual, das dich so ein bisschen in diesen Lernflow versetzt? Und du hast aber gesagt, du setzt dich abends in eine bestimmte Sofaecke und reflektierst den Tag für dich. Und das ist ja tatsächlich also dieses Reflektieren, dem Kopf zuhören und ihm einfach auch die Zeit zu gönnen, sozusagen zu verarbeiten, das ist ja auch eine Form von Lernen, die wir aber ehrlicherweise nie als Lernen bezeichnen würden. Und da hast du ja offensichtlich eine räumliche Verortung, wo du das machst. Und ich könnte mir vorstellen, dass dein Kopf auch genau weiß, wenn ich mich jetzt da hinsetze, dann darf ich loslegen, oder?
Das habe ich konditioniert. Das habe ich mal gelernt, dass man das machen kann. Kennt der eine oder andere mit dem Hund und der Glocke. Und das ist aber auch, wie habe ich das herausgefunden, weil ich gemerkt habe, hey, ich muss kurz runterkommen. Und dann habe ich da für mich eine Routine entwickelt. Und ich sage immer, meine Lernbooster ist meine Metaebene und meine Reflexion. Und das sind jetzt nicht die Anteile, wo ich sage, der setze ich mich bewusst hin und lerne Vokabeln auswendig, sondern das ist das, was ich habe zu verinnerlichen und mich zu fragen, wann kommt denn das wieder? Und ich stelle mir dann auch gar nicht bewusste Fragen, sondern ich lasse mein Tagrevue passieren. Und ich glaube ganz klar, dass wir an Interaktion und im Miteinander viel mehr mitnehmen können als das, was wir vielleicht immer wieder lesen. Und das, was wir lesen, sind ja auch Beobachtungen und wieder Ableitungen. Und ich glaube, dass wir alle uns gar nicht bewusst sind, wie viele Bücher wir so in einem Monat oder vielleicht sogar an einem Tag schreiben. Wir sie aber selber viel zu selten lesen, weil wir uns nicht die Zeit dafür geben. Und dieses Lesen seiner eigenen Bücher ist etwas für mich ganz wichtig. Ne? Meine ich unsere Gedanken. Und ich weiß, es hört sich jetzt sehr psychologisch an. Nichtsdestotrotz finde ich etwas, ist dieses, wir haben halt verlernt, Langeweile zu haben. Und Langeweile bedeutet nicht, Langeweile zu haben, sondern ich sage immer dieses, an die Deckenhöhle zu schauen, nichts passiert und sich diese Deckenhöhle irgendwie anders zu bauen, damit wir unsere Erfahrungen auch wertschätzen können, die wir machen, weil nur so kann ich dann auch wieder Dinge davon ableiten.
Mhm. Eigentlich hast du mit sozusagen dieser Zusammenfassung gerade den perfekten Schlusspunkt geschaffen. Das ist insofern doof, als dass ich eine Frage noch hätte, die ich echt gerne noch loswerden wollen würde. Ich hoffe, du erlaubst mir die. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie du dir das zusammenbaust und wie es für dich funktioniert und wie du dir auch wirklich diese Reflexionsinseln, die für dich ein Booster sind, einbaust. Aber also ich gehe wahnsinnig ungern mit negativen Dingen oder Dingen, die nicht funktionieren, aus Gesprächen raus. Ich glaube aber, hier passt es trotzdem ganz gut, weil es einfach ehrlich ist. Caro, gibt es irgendwas, was beim Lernen bei dir überhaupt nicht funktioniert, was du teilen kannst?
Wenn man mir sagt, was ich zu tun habe und was ich lernen muss. Also das ist etwas, und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das zähle, ob ich das irgendwie einpacken kann, weil ich damit gar kein Thema habe, es nicht relevant ist, aber meine Schulzeit war für mich nicht so grandios. Ich bin mit einer Hauptschulempfehlung aufs Gymnasium gegangen. Ich hatte das Glück, dass ich noch im letzten Jahr war, dass ich selbst entscheiden konnte, wo ich hingehen wollte. Und das einfach ging, weil sie verstanden haben, dass ich eigentlich gar nicht auf eine Hauptschule gehöre. Aber ich immer verstanden habe, dass für mich die soziale Interaktion wichtiger sind, als vielleicht in diese eine Matheaufgabe zu verstehen. Das kam natürlich dann dem einen oder anderen Lehrer nicht so gut an. Und das ist etwas, was mich ganz doll geprägt hat, ist zu sagen, ich lerne da, wo ich mich mit dem Menschen gut verstehe. Und das kann man jetzt sagen, das ist ja eine Schwäche, warum schafft sie nicht, das abzuschalten? Aber für mich ist soziale Interaktion etwas, was ganz wichtig ist und was mich in meiner Arbeit, glaube ich, auch auszeichnet. Also ich habe letztens mal gesagt, mit meiner sozialen Intelligenz, wofür es früher einen Anruf bei meinen Eltern gab, verdiene ich heute mein Geld. Und das auch wertzuschätzen, zu sagen, ich bin so und ich mag das und deswegen funktioniert es für mich, und für mich funktioniert es nicht, wenn du mir vorgibst, was ich jetzt zu tun habe und zu lernen habe und ich mich jetzt darauf konzentrieren muss, weil dann sitze ich da einfach und sage, es geht nicht. Und für mich die Zeiten zu finden, und da sind wir wieder beim Anfang, dem Energiemanagement zu sein, sagen, wann funktioniert es für mich, und auch wenn ich mir selber sage, aber du hast jetzt diesen Kalender drin, du musst jetzt lesen. Würde nicht funktionieren, weil dafür bin ich dann innerlich zu bockig, dass ich sage, ich will aber nicht. Und mir dann auch da zu sagen, dann ist der Lerneffekt nicht da, und sich zu fragen, warum passt es jetzt nicht gut, dann passe ich es jetzt an.
Jetzt hast du es trotzdem geschafft, den perfekten Schlusspunkt zu setzen, nämlich dass Lernen auch ganz viel mit Energiemanagement zu tun hat, und wenn du dir die passende, wenn du die passende Atmosphäre und die passenden Menschen dazu dir sozusagen zusammenbauen kannst, dass es dann was ist, was dir Energie gibt. Und dann auch seinen richtigen Platz im Kalender hat. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann darf man nochmal rangehen.
Mhm. Ja, wir dürfen uns vor den vorgemachten Formen und ich sag mal Strukturen auch manchmal lösen, damit wir einen höheren Output haben.
Dankeschön, Caro. Das war wirklich, finde ich unglaublich inspirierend. Du hast mir gerade so viel zum Nachdenken auch nochmal mitgegeben. Das war mir eine große Freude. Ich glaube tatsächlich, dass auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ganz schön viele Denkanstöße drinstecken. Deswegen vielen Dank, dass du da auch so offen geteilt hast und uns in dein Lernen hast reinschauen lassen. Und es bleibt mir tatsächlich nur noch dir eine wunderschöne Restwoche zu wünschen, dir von Herzen Danke zu sagen, dass du da warst, und dich einzuladen, wann immer du möchtest, wiederzukommen.
Vielen, vielen Dank, und vielen Dank fürs Zuhören, und danke, dass ich dabei sein darf, und danke für das unfassbar angenehme Gespräch.
Ich danke dir. Bis bald, Caro. Ciao.